Okay, wir sind immer noch in Kolosser 1. Ich muss euch was gestehen. Wir haben gestern Morgen am Sonntag, die nicht da waren, wir haben einfach weitergemacht in Kolosser. Tut mir leid. Wer es möchte, kann es im Internet wahrscheinlich bald nachhören. Wir haben gestern die Verse 15 bis 20 gemacht. Das hat einfach so gut für eine Sonntagspredigt gepasst. Und ja, also tut mir leid für die ich damit übergangen habe, ein Stück weit. Ich mache eine Kurzzusammenfassung, Verse 15 bis 20, da ging es um Jesus, um Christi Herrlichkeit. Also wie groß er ist, dass durch ihn tatsächlich die ganze Schöpfung geschaffen ist, das Sichtbare und Unsichtbare ist alles durch ihn geschaffen und er trägt die ganze Welt durch das Wort seiner Macht. Also dass alles zusammenhält in dieser Welt ist, weil er in dieser Sekunde das trägt, alles besteht in ihm, heißt es hier im Kolosserbrief. Und es zeigt einfach, wie groß Jesus ist. Er ist eben nicht nur ein Mensch, er ist eben nicht nur oder kein Engelsgeschöpf, kein ganz hohes, sondern er ist wirklich Gott. Er ist Sohn Gottes, er ist Gott, er hält die Welt in seinen Händen. Und das gibt uns Mut und das gibt uns ganz große Zuversicht, ihm zu vertrauen. Wir können ihm vertrauen, weil er so groß ist und alles in seiner Hand hält. Und jetzt wollen wir weitergehen ab Vers 21. In Vers 20 hat Paulus ja sozusagen das Evangelium in Kurzform gegeben, dass Jesus uns versöhnt hat mit dem Vater, dass wir Frieden mit Gott haben, echter Shalom, echte tiefe Einheit wieder mit Gott, nicht nur Waffenstillstand. Und alles versöhnt hat im Himmel und auf der Erde. Und dass eines Tages tatsächlich alles im Himmel und auf der Erde versöhnt sein wird, es eine neue Schöpfung geben wird, wo alles komplett im Einklang ist mit dem Willen Gottes. Es gilt nicht für das, was unter der Erde ist, also für die Hölle mit Satan, Dämonen und Ungläubige werden nicht versöhnt. Da ist die Schrift sehr klar. Und jetzt geht's weiter, Vers 21. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also Paulus redet hier über die Vergangenheit, über unsere Vergangenheit, von denen, die gläubig sind. Er sagt, die ihr einst entfremdet wart. Und redet davon, was wir waren, als wir Jesus nicht kannten, als wir noch Teil von diesem weltlichen System waren, als wir noch ohne Jesus waren. Und da benutzt er dieses Wort entfremdet. Also wir waren fremd von Gott. Und ich kann mich in meinem Leben noch total gut daran erinnern, was das für ein Gefühl war. Irgendwie für mich, ich wusste eigentlich von Kindheit an, dass es Gott gibt. Daran habe ich nie groß gezweifelt zumindest. Aber ich wusste immer, okay, dieser Gott ist mir ganz, ganz fern und habe auch gemerkt, wenn ich in die Kirche gegangen bin, dass das keinen Unterschied gemacht hat. Dieser Gott war total fern für mich. Habe mich nicht mehr zu Gott dazugehörig gefühlt, einfach fern von ihm. Und das war ich auch. Denn die Schrift sagt hier, ich war ein Feind Gottes. Und so nennt die Schrift jeden Menschen, der nicht in Christus ist, der ihm nicht sein Leben gegeben hat, wirklich Feinde. Und das ist ganz wichtig, denn dass wir das verstehen, das biblische Menschenbild, das ist nämlich gegen das, was die Welt uns lehrt oder der Humanismus uns lehrt, dass der Mensch ja eigentlich doch ganz gut ist. So, aber die Schrift sagt hier ganz klar, jeder Mensch ist in seinem tiefsten Innern, solange er noch nicht wiedergeboren ist, ein Feind Gottes. Ja? Egal, wie viel gute Dinge er tut oder wie lieb er scheint nach außen. So. Aber jeder Mensch ist erstmal ein Feind Gottes. Denn, ja, Wir sind Feinde und jedes Werk, was eigentlich uns die Ehre gibt, so unschuldig es scheint oder so, ist für Gott ein feindliches Werk. Also auch wenn ich einfach ein ganz normales Leben lebe und aufpasse, dass ich mein Gehalt bekomme und trotzdem und keinem Menschen irgendwie was zuleide tue, trotzdem geht es in diesem Leben total um mich. Und deshalb nennt die Schrift mich Feind Gottes, weil ich nicht Gott die Ehre gebe. Und das ist eigentlich diese Sünde, die ganz, ganz tief in jedem Menschen steckt, egal wie viel Gutes er noch tut, dass es um ihn selbst geht und er damit Gott die Ehre raubt. Und ja, wir sind eigentlich von Natur aus diese Feinde. Wir sind fremd von Gott und Feinde Gottes. Und deshalb ist umso größer und umso erstaunlicher, dass Gott uns, als wir Feinde waren, sagt die Schrift, hat er uns geliebt. Als wir total gegen ihn waren und ihn nicht verherrlichen wollten, ihm nicht die Ehre geben wollten und auf Jugendsprache mal gesagt, Gott ins Gesicht gesagt haben, letztendlich mit unserer Haltung, du kannst mich mal, ich will mit dir nichts zu tun haben, da hat er uns immer noch geliebt. Und das kommt dann gleich in Vers 22. Also da, als wir Feinde waren, da ist er ans Kreuz gegangen für uns. Und wenn er uns so geliebt hat, als wir seine Feinde waren, als wir gesagt haben, ich will mit dir wirklich nichts zu tun haben, ich will mein eigenes Leben leben, so habe ich es sehr klar auch ausgedrückt, da ist er für uns gestorben. Ja, wie viel mehr ist er dann heute für uns, wo wir jetzt versöhnt sind? Wie viel mehr können wir dann sicher sein, dass er uns jetzt liebt, so, wenn er uns schon geliebt hat, als wir total seine Feinde waren und feindlich in der Gesinnung waren? Ja, und darin zeigt sich so diese ganz große, tiefe Liebe Gottes. Als wir total rebellisch waren, hat er uns geliebt, hat er uns am Kreuz in die Arme genommen. Genau, also einst waren wir total entfremdet von Gott, wir waren ihm fern, wir waren Feinde. Und jetzt in Vers 22 steht dann, hat er aber nun, das heißt jetzt, versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er unsere feindliche Gesinnung, unsere Sünde, unsere Rebellion an das Kreuz hochgetragen und das zu Gott gebracht. Es wurde ans Kreuz geheftet. Und jetzt können wir ein neues Leben haben, nämlich heilig und untadelig und unsträflich vor Gott sein. Und so sieht uns Gott jetzt. Wenn Gott der Vater auf uns sieht, dann sieht er uns als Heilige und als Untadelige und als Unsträfliche. Ja? Müssen wir wieder unterscheiden, nicht unseren Wandel. Gott sagt uns sehr klar, okay, dies und das stimmt nicht. Aber uns als Person, wenn er uns sieht, sieht er uns durch Jesus und sagt, hey, du bist durch meinen Sohn heilig, untadelig und unsträflich. Und wir hatten es ja letzte Woche, glaube ich, schon, dass es in unserem Leben ist das immer das, was wir im Reich Gottes halt immer haben, dass es schon da ist. Das heißt, unser Leben soll auch immer mehr zeigen, dass wir heilig leben, untadelig und unsträflich leben. Aber doch noch nicht ganz. Also in unserem Leben wird das nie perfekt sein, dass wir auch so leben. Aber es ist so wichtig, dass wenn wir nach einem Tag, wo auch Dinge schiefgelaufen sind, wo wir gesündigt haben, immer wieder vor Gott kommen und das annehmen. So unsere Sünde vor Gott bekennen, aber dann auch sagen, hey, ich weiß, Jesus ist für mich gestorben. Ich bin versöhnt in Jesus. Ich bin heilig in Jesus, untadelig und unsträflich. So sieht er mich. Und so kann ich voller Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Ich freue mich immer, dass ich das kann, auch nach der Arbeit, wenn ich mit meinem Jungen nicht immer so geduldig war, wie ich eigentlich sein sollte. Ja, und Frust rausgelassen habe, vielleicht, dass ich trotzdem dann vor Gott treten kann, die Schuld bekennen kann und das annehmen kann. Aber in Christus bin ich heilig und untadlich und unsträflich. Und das klingt natürlich in diesem Vers an, auch diese Hoffnung, die wir haben, dass es eines Tages wird er uns wirklich vor dem Vater hinstellen und dann werden wir komplett heilig und untadlich und unsträflich vor Gott hingestellt werden. Dann geht es weiter in Vers 23, ein ganz interessanter Vers. Da macht Paulus sozusagen eine Bedingung und er sagt, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Und da möchte ich ein bisschen länger bleiben, weil das interessant ist und ich finde wichtig ist. Also Paulus macht hier eine Bedingung. Er sagt, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Und von diesen Bedingungen gibt es ein paar in der Schrift und es ist ganz, ganz schwierig und da gibt es große theologische Diskussionen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Denn was ist die Frage, die sich hier raus ergibt? Letztendlich ist eine ganz tiefe, wichtige Frage. Nämlich, okay, wenn Paulus hier eine Bedingung stellt, ja, sofern ihr im Glauben gegründet seid, heißt es dann, dass ich auch meine Errettung in Jesus verlieren kann? Ja oder nein? Ja, wenn das an eine Bedingung geknüpft ist, nämlich zum Beispiel hier, dass ich im Glauben bleibe, kann ich dann sicher sein, dass ich wirklich errettet bin und dass es wirklich, dass ich wirklich durchhalte und das nicht doch an mir liegt und nicht alles Gottes Gnade ist? Ja? Und so Stellen gibt es in der Schrift öfter und da möchte ich ein bisschen einen kleinen Exkurs machen, weil es so wichtig ist. Die Frage letztendlich, die dahinter steht, ist ja, kann ich als jemand, der Jesus nachfolgt, der errettet ist, kann ich meine Errettung wieder verlieren? Ja oder nein? Das heißt, kann ich das noch versauen sozusagen, das, was Gott angefangen hat in mir? Ja. Und das ist ganz, ganz kontrovers. Genau, und ich habe da definitiv nicht alle Antworten, aber ich möchte uns ein bisschen hereinführen in das, was die Schrift einfach dazu sagt und dann zumindest mal sagen, wie ich das sehe oder wie ich damit umgehe. So soll uns dazu hinführen, dass wir immer mehr so denken, wie es in der Schrift steht. Es gibt zwei Säulen der Wahrheit, die ich erstmal so präsentieren will, die aber eigentlich ziemlich widersprüchlich sind für unsere Logik. Aber ich präsentiere diese zwei Säulen erstmal und dann sage ich hinterher ein bisschen, vielleicht ein paar Dinge, wie ich damit umgehe, diese zwei Säulen sozusagen zusammenzubringen. Ja? Das heißt, die erste Säule ist ganz klein in der Schrift. Ja? Echte Gläubige, jemand, der wirklich an Christus glaubt, jemand, der wirklich wiedergeboren ist, der ist absolut sicher in Gott und kann nicht mehr verloren gehen. Ja? Die wahrscheinlich wichtigste Bibelstelle dazu ist Johannes 10, Vers 28. Johannes 10, Vers 28, da redet Jesus ja von sich als dem guten Hirten und von den Schafen. Und er sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ja, ein ganz klares Versprechen, dass wenn ich in Jesus Hand bin, mich niemand aus seiner Hand rauben kann. Ja, egal wie schwach ich bin, egal wie oft ich falle, ja, egal wie groß die Mächte sind, die gegen mich kämpfen, niemand kann mich aus seiner Hand rauben. Eine ganz andere bekannte Stelle, ganz herrliche Stelle, mir ganz viel Trost gegeben hat, ist natürlich Römer 8. Römer 8, Vers 38 und 39, wo Paulus schreibt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, noch Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Heißt wirklich, nichts kann uns scheiden von dieser Liebe. Ja, habe hier noch viele andere Stellen aufgeschrieben, also da gibt es ganz, ganz viele Stellen. Ich lasse einfach mal bei den Zweien jetzt. Also eine Wahrheit, die die Schrift ganz klar sagt: Jemand, der zu Jesus Christus gehört, kann nicht aus seiner Hand geraubt werden. Jesus hält ihn. Und trotzdem, und das ist diese andere Säule, erstmal zeigt uns die Schrift Stellen, wo es zumindest, ich sage es mal vorsichtig, so aussieht oder wo es so Warnungen gibt, so, wo die Schrift sagt, hey, passt auf, dass ihr bleibt im Glauben und dass ihr das nicht verliert. Zum Beispiel diese Stelle, die wir haben in Kolosser, ja, wo es an eine Bedingung geknüpft ist, ja, sofern ihr im Glauben bleibt. Möchte einfach mal eine andere Schriftstelle noch lesen. Die auch mehr in diese Richtung geht, in Hebräer 10, ab Vers 26. Da heißt es, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Ja, also da heißt, wenn wir mutwillig sündigen, ja, wir, dann bleibt kein Opfer mehr für uns übrig. So, dann ja, sind wir nicht mehr errettet, zu sagen. Ja? Das heißt, es gibt diese zwei Säulen, die wir in unserem Kopf sehr, sehr schwierig zueinander bringen können. So. Und man muss da sehr aufpassen, was man sagt. Es gibt auf der einen Seite ganz viele Kommentatoren, die halt das sagen, so niemand kann uns rauben aus Gottes Hand. Deshalb sind diese Stellen zum Beispiel hier wie in Kolosse eigentlich egal. Also die wischen die so ein bisschen weg. So, ja? Aber trotzdem glaube ich, dass diese Stellen für uns Warnungen sein sollen. Und interessanterweise kommen in der Schrift oft so, beide Sachen werden in der gleichen Stelle genannt. Ich habe da auch zwei Beispiele für. Die eine ist im Judasbrief. Ist der letzte vor der Offenbarung. Vers 21 und 24. In Vers 21 steht nämlich: Erhaltet euch selbst. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Das heißt, tut was, ja. Pass auf, dass du in dieser Liebe bleibst, so, ja. Aber gleichzeitig, nur drei Verse weiter, in Vers 24, heißt es: Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem sei Ehre. Ja? Das heißt, innerhalb von drei Versen sehen wir irgendwie so beides, ja. Sehr ähnlich in Philipper 2. Philipper 2, Vers 12 und 13. Da ist am Ende von Vers 12: Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das heißt, tut was, ja, fürchtet euch, zittert, ja, bewirkt dieses Heil. Und dann als Begründung, ja: Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ja? Die Schrift sagt: Hey, tut was, ja? Aber gleichzeitig: Hey, Gott macht das alles in euch. So. Und das passt natürlich nicht in unsere menschliche Logik. Das kriegen wir so nicht zusammen. Ja? Für mich ist es wichtig, wenn ich so zwei Dinge sehe, die für meine Logik erstmal widersprüchlich sind, erstmal anzuerkennen, dass Gott nicht in meine Logik passen müsste, muss. Weil wenn Gott in meinen kleinen Kopf passen würde, dann wäre er nicht mehr Gott. Und so einen Gott wollte ich auch nicht haben. So, ja? Das heißt, Gott steht immer über unserer Logik. So. Und für mich ist vielleicht so als Bild, wenn ich jetzt so ein ganz langes Seil hätte und das eine Ende ist grün und das andere Ende ist meinetwegen braun, ja, und das Seil wechselt so die Farben durch, also geht von grün über ganz viele andere Farben zu braun. Und ich hätte das Seil hier hinterm Tisch und würde euch nur die beiden Enden zeigen, würdet ihr wahrscheinlich auch sagen, ja, es sind zwei verschiedene Seile. So. Einfach weil ihr die ganze Mitte nicht sieht. So. Und so ist auch mit Dingen, wenn wir so scheinbare Widersprüche erstmal in der Schrift sehen. So, wir sehen nur diese beiden Enden. So, aber das, was dazwischen ist, sehen wir nicht. Trotzdem, wie gehen wir jetzt in diesem Fall damit um? Ich für mich weiß absolut, dass ich von neuem geboren bin, dass ich Gottes Kind bin und dass niemand mich rauben wird aus seiner Hand. Und trotzdem möchte ich dann solche Verse wie jetzt in Kolosser nicht einfach überlesen und so sagen, na gut, wenn mich nichts aus seiner Hand reißen kann, dann ist ja egal jetzt und dann muss ich gar nichts mehr tun oder so, sondern ich möchte sie trotzdem als Ermahnung nehmen und sagen und als Ansporn nehmen, hey, dann laufe ich und dann renne ich und dann setz ich alles daran, ja, dass ich den Glauben bewahre. Und mich nicht abbringen lasse von dieser Hoffnung. Das heißt, alle meine Energie, die ich habe, will ich da reinsetzen. Nicht aus Furcht, meine Rettung verlieren zu können, sondern aus Glauben und aus der Hoffnung, dass ich weiß, dass Jesus mir helfen wird, das zu tun. So. Logisch bleiben da viele Fragen offen, aber das ist für mich was, wie ich so mit solchen sozusagen verschiedenen Bibelstellen umgehe. Ich will absolut in meinem Herzen wissen, nichts kann mich aus Gottes Hand rauben und er gibt mir alles, was ich brauche. Aber ich will auch nicht die Bibelstellen unter den Tisch wischen, die Anspruch an mich haben und zu sagen, hey, pass auf, dass du im Glauben bleibst, pass auf, dass du dich bemühst um gute Werke. Ja. Genau. Diese Antwort lässt euch wahrscheinlich unbefriedigt, so mich auch im Kopf. Aber ich erlebe es in meinem Leben so als, wie soll ich sagen, schöne Spannung irgendwie, die mich nah an Gott hält. Genau. Irgendwelche Anmerkungen, Fragen dazu, vielleicht geht jemand von euch ganz anders damit um. Ja, deshalb ist es immer wichtig, dass wir wirklich die Schrift kennen und das auch ein Stück weit ausbalancieren. Also, was du gerade auch meintest mit der Sünde, wenn ihm bleibt, der sündigt nicht. Im gleichen Brief steht halt auch, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann belügen wir uns selbst. So. Und das auszubalancieren, ja. Ganz wichtig. Okay, gehen wir weiter. Also, wir haben jetzt diesen kleinen Exkurs gemacht zu dem Wort sofern, ja, warum hier eine Bedingung ist. Also, wir sollen uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Ja. Lass uns nicht die Ewigkeit aus den Augen verlieren. Wir haben eine ganz, ganz große Hoffnung und das ist ein ganz großer Bestandteil unseres Glaubens, dass wir diese Hoffnung haben, die über diese Welt hinausgeht. Ja, wir haben schon Hoffnung in diesem Leben, aber wir haben noch viel, 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 viel mehr Hoffnung für die Ewigkeit. Diese Erde ist nicht unser Zuhause, sondern der Himmel. Genau, und von dieser Hoffnung hat Paulus gepredigt. Und ist Diener geworden von dieser frohen Botschaft der Hoffnung. Und schreibt das hier in Vers 23. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel ist von dieser Hoffnung gepredigt worden. Und das finde ich schön. Jesus hat ja gesagt, in Markus 16 zu seinen Jüngern predigt das Evangelium in der ganzen Schöpfung. Und die ersten Christen haben das gemacht. Und ich finde das so schön zu sehen, wirklich, dass wir hatten das letzte Woche schon ein bisschen angeschnitten, dass das Evangelium wirklich in jede Kultur passt. Hab nochmal geschaut, es gibt so ein Buch vom Missionar Don Richardson, heißt er, ein Kanadier. Der war in Papua-Neuguinea, in so einem Stamm, ich glaube Kannibalenstamm auch. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Friedenskind. Und er erzählt von diesem Stamm, so wie schwierig das war. Er war mit seiner Frau da, unter denen zu arbeiten. Dann hat er erstmal die Sprache gelernt und dann hat er ihnen irgendwann vom Evangelium erzählt und von Jesu Tod und Auferstehung. Und als er dann bei Judas ankam, wie Judas ihn verleugnet hat, Jesus, sind die alle so aufgesprungen und sagten: Boah, Judas, das war so ein cooler Typ, weil das in der Kultur so tief verankert war. In der Kultur war es halt so, wenn du jemanden so richtig hinters Licht führen kannst und verraten kannst, bist du richtig schlau und was ganz, ganz hoch angesehen. So. Und der hat sich natürlich so an den Kopf gepackt, so wollte von Jesus erzählen und zeigen, wie herrlich Jesus ist. Und die gehen voll ab und sagen: Boah, Judas ist der Beste. Und war dann ziemlich hoffnungslos und hat dann halt geschaut: Okay, wie kann ich ihnen das Evangelium zeigen? Und dann war dieser Stamm verfeindet mit dem anderen Stamm und immer wieder gab es Kämpfe. Und irgendwann wurde dieser Kampf dann befriedigt dadurch, dass jeder Stamm dem anderen Stamm ein Kind gegeben hat von sich. So als Garantie, dass dann Frieden ist. So, und das war eine ganz lange Tradition und dieses Kind wurde dann halt das Friedenskind genannt. Und das wuchs dann auch auf, jeweils in dem anderen Stamm und gehörte dann zu dem Stamm. Und als er das erste Mal mitgekriegt hat, hat er das so gebraucht und gesagt: Hey, Jesus ist das wahre Friedenskind. So, er ist der, der uns wirklich versöhnt hat. Und das haben die dann verstanden und dadurch hat dieser Stamm dann zu Jesus gefunden. Und das ist so eindrücklich, weil es halt zeigt, auch wirklich in jedem Stamm hat Gott schon was auch vorbereitet. Für das Evangelium gibt es Bilder davon. In der Schöpfung gibt es Bilder fürs Evangelium, die auf Jesus hinweisen. Und ja, ist so schön. Diese Geschichte zeigt halt so, das Evangelium passt wirklich in jede Kultur. Und Paulus ist ein Diener von diesem Evangelium geworden. Er hat sein ganzes Leben wirklich sich in den Dienst gestellt und gesagt: Hey, ich will ein Diener davon sein, von dieser guten Botschaft. In meinem Leben soll es absolut darum gehen, dieses Evangelium zu verkündigen und ja, ein Diener zu sein.